Mir san Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellabrunn.
Sie grübeln, sie benutzen Werkzeuge, sie popeln auch in der Nase. Also wer sich schon mal ein bisschen intensiver mit Orang-Utans beschäftigt hat, für den ist eigentlich ganz klar, wir sind ganz, ganz eng mit ihnen verwandt. Klar, sie sind Menschenaffen und wir sind ja auch Menschenaffen. Was uns alles so verbindet und was uns aber auch unterscheidet, ja, das ist heute Thema bei Mir san Tier, dem Zoo-Podcast aus Hellabrunn. Und damit sage ich Hallo, ich bin Tina Gentner und befinde mich schon bei der Außenanlage der Orang-Utans, unserem heutigen Thema im Podcast. Ja, bevor ich mich gleich auf die Suche nach Tierpfleger Markus Klostermeier mache, noch ein Hinweis für euch. Im zweiten Teil des Podcasts sind wir dann noch mit Sumatra verbunden, der Heimat der Orang-Utans. Dort ist Peter Pratt hier zu Hause. Er ist Leiter einer Orang-Utan-Schule und beantwortet unsere Fragen dazu. Denn der Tierpark Hellabrunn unterstützt dieses Auswilderungsprojekt. Artenschutz gehört nämlich auch zu den Aufgaben von Hellabrunn. Das also im zweiten Teil. Jetzt wollen wir aber erstmal die Hellabrunner Orang-Utans ein bisschen besser kennenlernen.
Schon gewusst? Über den Online-Shop oder die München-App kommt ihr digital und schnell an eure Tagestickets für den Tierpark. Ganz einfach auf hellabrunn.de/tickets. Probiert's aus!
Und jetzt habe ich den Tierpfleger Markus Klostermeier bei mir. Erstmal hallo hier bei den Orang-Utans.
Hallo, servus, grüß dich.
Markus, ich gebe jetzt mal einen ganz wilden Tipp ab. Ich glaube, die Orang-Utan-Anlage ist eine der Anlagen, wo am allermeisten von den Besuchern und Besucherinnen außenrum gekichert, gelacht, aufgeschrien wird. Ich stehe schon ein Weilchen hier. Also alle sind fasziniert, weil hier ist echt immer, immer, immer was los, oder?
Ja, wir haben erstens einmal eine super tolle Truppe momentan beieinander und wir haben auch natürlich noch viele, in Anführungszeichen, Jungtiere, so zwischen 6 und 6,5 Jahre, und die halten natürlich die Älteren ein bisschen auf Trab. Die jungen Orangs sind halt immer Vollgas und sie lassen sich doch nicht so schnell ablenken, sondern wenn sie mal irgendwo dran sind, das sieht man jetzt wunderbar an dem Beschäftigungsball, das kann einmal sein, dass er da, wenn er nicht gestört wird von den anderen, eine halbe, dreiviertel Stunde nur in diesem Ball rumwerkt und schaut, dass er nur den letzten Rest irgendwo da rausbekommt, was wir ihm da neidern haben.
Was kann er denn sich aus dem Ball rausholen? Das ist so ein, wie so ein Medizinball von der Größe, hat Löcher und innen drin sind Schleckereien.
Schaut aus wie ein Medizinball, ja, aber der ist sauschwer, wirklich, weil man sieht, dass sie müssen sich ein bisschen anstrengen dafür, weil das sollte ja auch so sein. Sie sollen ja nicht so leicht an das Dargebotene im Inneren rankommen. Je nachdem, einmal Nüsse rein, einmal kommt ein bisschen Sägemehl mit Sämereien rein, dass, wenn sie es rauskriegen, dass immer nur aus dem Sägemehl die Sämereien wieder rauspopeln müssen.
Könntest du uns die Hellabrunner Orang-Utan-Gruppe mal vorstellen? Wer gehört denn alles dazu?
Also wir haben 7 Tiere, davor sind 2 männliche Tiere, das ist der Quinn und der Quentin. Und wir haben dann noch 5 Mädels dazu, das ist die City, die Isali, die Jolie, die Jae und die Rhonda. Wir haben jetzt einmal die Älteste hier im Bunde, das ist unsere City. Die City ist 33 Jahre alt, sie ist ganz da hinten auf der Bildfläche, da oben.
Ah, hängt da oben sozusagen in den Ästen,
links, genau.
So ein bisschen, ja, ein bisschen relaxiger, wobei jetzt schwingt sie sich auch gerade rüber an so einem,
genau,
Seil entlang.
Vielleicht hat sie mich auch gesehen, das kann sein, dass sie dann nach vorne kommt und dann sitzt sie oftmals ganz gerne da vorne an der Scheibe und hält die Hände nach vorne, dass die Spiegelung ein bisschen verschwindet, dass sie heraus wunderbar alles mitschneiden kann, was da heraus alles passiert. Das war die City. Dann haben wir die da mit dem Rücken zu uns, das ist die Jai. Die Jai ist mittlerweile 20 Jahre alt. Ist ein bisschen, meistens ein bisschen zurückgezogen, weil sie ein kleines bisschen unter Druck steht von der Jolie, die ist jetzt gerade nach draußen gewandert.
Unter Druck heißt, die Jolie will ihr so ein bisschen den Platz in der Gruppe streitig machen, oder?
Ja, weil die sind ja eigentlich Einzelgänger draußen, ja. Und wir haben aber eigentlich, durch das, dass sie das von klein auf gewohnt sind, immer in so Gruppen zu leben, funktioniert das ganz gut. Aber es ist halt hier und da mal so, dass der eine oder andere ein bisschen einen Druck aufbaut und den anderen ein bisschen drangsaliert. Und es geht immer ein bisschen so reihum, mal ist der droh und mal ist der ein bisschen droh. Und deswegen ist die Jai da oftmals ein bisschen zurückhaltend und schaut einmal ein bisschen, was alles so passiert drumherum, und ist da, agiert in der Gruppe eher ein bisschen vorsichtig.
Jetzt habe ich gelesen, bei den Orang-Utans ist ja auch besonders, dass die Jungen wirklich ganz lang bei der Mama bleiben und auch alles von der Mutter lernen.
Sie sind eigentlich ganz schön stur und sind eigentlich ganz schöne Eigenbrötler. Aber letztendlich lernen sie natürlich alles von der Mama und entwickeln aber da dann auch, muss man sagen, ihre eigenen Techniken in irgendwelche Sachen zum Machen. Wenn es darum geht, an irgendwelches Futter zu kommen, weil es einfach ihrem Naturell entspricht, dass sie eigentlich Einzelgänger sind. Ja? Sie sind immer auf sich selber gestellt, also haben sie ja die Zeit der Welt, irgendwas auszuprobieren und was zu machen, wie es am besten funktioniert.
Jetzt haben die Orang-Utans in Hellabrunn ja auch eine, ich würde sagen, recht besondere Geschichte. 1969 sind Zwillinge hier auf die Welt gekommen und einer der beiden, ich glaube Bruno war der Name, war ja wirklich auch sein ganzes Leben, ich glaube 49 Jahre hier in Hellabrunn.
Ja, genau so ist es. Das war damals wirklich was ganz was Besonderes. Immer noch was Besonderes, wenn Menschen auf einmal eine Zwillingsgeburt haben. Und da war das auch so, dass die Hella und Bruni eine Zwillingsgeburt waren. Und man hat damals noch nicht gewusst, wie man damit umgehen sollte oder was man machen sollte. Und die waren auch die erste Zeit im Schwabinger Krankenhaus, sind von der Krankenschwester in so einer Kinderstation.
Also in der Menschenkinderstation, muss man dazu sagen.
In der Menschenkinderstation die erste Zeit versorgt worden. Ja. Und dann sind sie zu uns wieder in den Tierpark gekommen und war, wie du schon richtig gesagt hast, der Bruno war eben die ganze Zeit bei uns, solange bis er altersschwach verstorben ist. Ja.
2018, wenn ich mich richtig erinnere, ist er gestorben und er hat ja aber auch für viele, viele Nachkommen gesorgt. Sind denn aus der aktuellen Gruppe, sind da noch Söhne oder Töchter von Bruno mit dabei oder Enkel vielleicht sogar schon?
Ja, eigentlich alle Jungtiere, was da noch drin sind, sind alle von Bruno. Ja, genau so ist es.
Und ich nehme aber an, wenn du es gerade auch angesprochen hast, damals ist man irgendwie mit denen noch anders umgegangen. Also sie waren im Menschenkinderkrankenhaus. Wir reden im Podcast total oft drüber, man will die Tiere nicht vermenschlichen. Jetzt steht man aber hier und denkt, ach, der winkt mir zu, der ist gut drauf, ich sehe das dem an. Muss man sich da immer selber wieder an der Nase packen und sagen, sie sind anders?
Ja, man muss sich auf alle Fälle immer wieder bei der Nase packen. Und was, denke ich mir, ganz wichtig ist, und das ist, glaube ich, die härteste Prüfung für einen Tierpfleger, dass man einfach irgendwann einmal nicht emotional nur handeln darf, sondern einfach rational handeln muss. Und im Zweifelsfalle dann auch für eine Gruppe und nicht nur immer für das Einzeltier oder das, was man selber neu interpretiert, sondern einfach ganz nüchtern über manche Sachen nachdenken oder vielleicht auch Entscheidungen treffen. Ja. Und das ist, glaube ich, das Schwierigste.
Was jetzt, ich höre so ein bisschen raus, da geht es dann vielleicht auch darum, Mensch, müssen wir ein Tier abgeben oder nicht, wo man wahrscheinlich als Tierpfleger bei den Tieren es einen doch noch mal mehr mitnimmt als vielleicht bei anderen Tieren.
Ja, genau so ist es, dass man einfach sagt, okay, wenn was zum Abgeben ist oder wenn es darum geht, dass man einfach um irgendwelche Behandlungen, wenn es, was Gott sei Dank ganz selten der Fall ist, muss man auch wirklich einmal vielleicht die Emotionen ein bisschen beiseite schieben und muss dann einfach ganz kühlen und klaren Kopf bewahren und dann funktioniert das meistens. Aber es ist wirklich schwierig oftmals, dass man nicht so emotional wird.
Und kannst du uns nochmal, weil wir haben jetzt schon diverse Menschenaffen im Podcast porträtiert, kannst du uns nochmal ein, zwei Besonderheiten der Orang-Utans nennen?
Also typisch Orang-Utan ist zum Beispiel, dass sie die geduldigsten sind von alle. Die, wenn irgendwas anfangen, irgendwas, ich sage jetzt mal, bei uns meistens irgendwas zum Zerlegen, kaputt zu machen oder irgendwie probieren, irgendwas zum Öffnen oder irgendwo reinzukommen oder irgendwas zum Basteln, dann sind die Orangs, die haben die Geduld ohne Ende.
Also Sturheit manchmal als bockiger Kopf, aber manchmal auch als Ausdauer.
Ja, genau. Richtig erkannt.
Jetzt bauen sie sich ja auch im natürlichen Lebensraum abends immer ein Schlafnest. Wie ist denn das bei euch? Ist das da auch so, dass die sich jeden Abend was gestalten, wo übernachtet wird? Oder nimmt man her, was schon da ist?
Ja, definitiv werden Nester gestaltet, jeden Abend neu, das ist ganz klar. Und man muss auch ein bisschen rangeln drumherum, wer die meisten Säcke, wer die meiste Holzwolle und dergleichen erwischt, dass er am Ende des, oder am Abend, nicht am Ende des Tages, ja, nicht leer ausgeht, sondern die machen sie alle ihre Nester. Oder sie kuscheln sie dann, wenn einer das Nest gemacht hat, gerade die kleineren drei, kuscheln sie dann so irgendwann mit dazu und liegen dann mit in dem Nest drin. Aber die Nester bauen sie sich immer. Da schaut oftmals bloß wirklich so die Augen raus und man macht sich so ein Nest drumherum, dass man da wirklich schön drin sitzt und die machen sich schon bequem, so ist es nicht.
Und wir sind, ich habe es am Anfang schon angekündigt, jetzt gleich noch mit Sumatra verabredet. Wir haben dort auch noch einen Interviewpartner, der uns von einem Auswilderungsprojekt dort erzählt. Aber jetzt erstmal herzlichen Dank, Markus.
Liebe Grüße an den Peter, weil der kennt uns nämlich alle ganz gut. Der war schon öfters bei uns, auch in jungen Jahren. Jetzt schafft er es natürlich nicht mehr ganz so oft wie früher, aber trotzdem Grüße an den Peter Bratje.
Werde ich ausrichten.
Mehr Santier. der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.
So, ich müsste jetzt verbunden sein mit Peter Prat hier auf Sumatra. Er ist Wildbiologe und Leiter der Orang-Utan-Schule, ist ein Schutzprojekt der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt. Seit über 20 Jahren ist Peter dort in Südostasien und ich freue mich, dass er heute Zeit für Meerschweinchen hier hat. Jetzt erstmal Hallo nach Sumatra, Peter.
Ja, hallo, schöne Grüße nach Hellerbrunn und nach München.
Jetzt haben wir schon in der ersten Hälfte des Podcasts jede Menge über die Orang-Utans erfahren. Du hast mit ihnen tagtäglich zu tun. Kannst du uns mal einen Eindruck geben? Ich habe es vorher genannt, die Orang-Utan-Schule. Wie muss man sich das vorstellen?
Also bei uns geht es darum, dass wir Tiere, also Orang-Utans, die in illegaler Haltung in Haushalten sind, die über die Forstpolizei hier in Sumatra konfiszieren lassen. Die kommen dann in eine medizinische Quarantäne und danach dann in unser Programm hier in Bukit Tigapulu, um sie dafür vorzubereiten, dass sie wieder zurück in den Wald kommen, also eine Auswilderung vornehmen. Dazu muss man wissen, dass normalerweise Orang-Utans in ganz jungem Alter gewildert werden, also als Babys oder als Kleintiere. Die Orang-Utans bleiben aber 7 bis 9 Jahre bei ihrer Mutter. Das heißt, die haben eine ganz, ganz lange Phase, bis sie selbstständig werden, bis sie erwachsen werden, bis sie alleine im Wald leben können.
Wenn du jetzt sagst, es gibt so eine enge und lange Bindung zwischen Jungtier und Mama, dann macht es ja eure Arbeit ja noch viel schwieriger, wenn du sagst, wir kümmern uns um Jungtiere, die entweder, weil sie als Haustier gehalten wurden oder gewildert wurden, die zu euch kommen. Ihr müsst also die Mama ersetzen?
Irgendwie schon, aber das sagst du ganz richtig. Das ist natürlich unglaublich schwer, das ist fast unmöglich. Also wenn es ganz kleine Tiere sind in der allerersten Phase, dann müssen wir natürlich mit der Flasche helfen und füttern. Aber sobald normalerweise die Tiere, die wir kriegen, sind schon so 3, 4 Jahre alt. Und in dem Alter können wir sie schon in den Wald setzen. Und das ist auch das Wichtigste. Also das, was wir jetzt als Pfleger den Orang-Utans beibringen können, ist minimal. Also es geht schon los beim Nestbau. Wie soll das einem Pfleger einem Orang-Utan beibringen? Ja, das ist komplex. Da muss man auf den Baum steigen, auf den äußeren Ast gehen und dann die kleinen Äste zusammenfalten, sich draufsetzen und das umbiegen. Das kriegt kein Pfleger hin, der fällt runter oder der Ast bricht ab. Das heißt, was wir primär in dieser Urwaldschule machen, ist die neuen jungen Orang-Utans mit Orang-Utan zusammenbringen, die schon Erfahrung haben. Also wir bieten eigentlich nur die Plattform, ja, dadurch, dass wir zufüttern können, dadurch, dass wir medizinische Begleitung da haben, bilden wir einfach einen Rahmen oder eine Sicherheit. Aber das Lernen erfolgt dann entweder durch Learning by Doing oder eben, dass wir die Orang-Utans mit erfahreneren Orang-Utans zusammenbringen und die dann durch Imitation lernen. Das ist der ganze Trick der Urwaldschule. Das dauert oft so etwa 2 Jahre, bis es dann weitergeht.
Was würdest du denn sagen, sind so die, weiß ich nicht, 3 oder 4 wichtigsten Dinge, die ein Orang-Utan bei euch eigentlich lernen muss, damit er eine Chance hat, nachher im natürlichen Lebensraum über die Runden zu kommen?
Also das eine ist, das ist eine relativ leichte Lektion, das Leben im Kronendach. Die Sumatra-Orang-Utans verbringen mehr als 90% ihrer Zeit auf Bäumen, nicht am Boden. Das liegt primär daran, dass wir hier als Fressfeind den Tiger haben, der aber mittlerweile auch leider sehr selten geworden ist. Das ist so die erste Übung, Klettern lernen, wenn die Tiere länger in Gefangenschaftshaltung waren, nur Käfigstäbe können, ist auch da nicht gegeben, dass die sofort wissen, wie man im Wald klettert, verschätzen sich meistens, gehen dann zu kleine Äste hoch, die biegen oder brechen dann. Das ist so ein bisschen ein kurzer Lernprozess, braucht aber meistens nur eine Woche. Das ist Learning by Doing, 2, 3 Mal abgestürzt, dann werden die Orangs vorsichtiger. Das haben sie dann ruckzuck draußen. Das andere ist dann, in den Bäumen zu übernachten, auch am Abend nicht auf den Boden zurückzugehen. Im Idealfall dann eben Schlafnester zu machen, aber zum Überleben reicht es natürlich auch, in der Astgabel zu hocken. Das ist dann halt unbequem. Der Hauptanteil, das Wichtigste und dann eben auch das Schwierigste ist wirklich das Lernen, die richtige Nahrung zu finden und zusammenzustellen. Am Ende entscheidet, wie hoch ist der Anteil von Früchten in der Nahrung. Der sollte auf keinen Fall weniger als 30%, jahreszeitlich bedingt eher 50% im Schnitt sein. Und dann natürlich, dass es die richtigen Früchte sind. Nicht einfach nur eine Frucht in den Mund stecken, weil es eine Frucht ist, sondern da gibt es natürlich Riesenunterschiede. Und obwohl die Orang-Utans mehr als 200 verschiedene Arten von Nahrung zu sich nehmen, schmilzt das eigentlich am Ende auf etwa 10 Bäume, die hochwichtig sind, zusammen. Aber das sind so die die Kriterien, die erfüllt sein müssen, dass wir sagen, okay, das Tier muss jetzt nicht mehr permanent überwacht werden. Das ist soweit, dass es alleine im Wald leben kann.
Heißt dann sozusagen Tür auf, goodbye und ihr seht die Tiere nie wieder? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Also das ist so ein bisschen räumlich getrennt. Diese Station, die wir Urwaldschule nennen, liegt im Osten vom Bukittigapudi-Nationalpark. Und dann haben wir noch eine Ausbildungsstation, die ist im Süden. Die Ausbildung ist im Grunde nicht viel anders als diese Urwaldschule. Also auch da setzen wir die Tiere dann in den Wald, begleiten sie aber noch mit dem einzigen Unterschied, dass es abends eben nicht mehr zurück in den Käfig geht. Die bleiben dann draußen und da setzen wir sie dann in der Umgebung der Station in den Wald. Normalerweise immer als Pärchen, also mit einem anderen Orangutan, mit dem das Tier zusammen in der Urwaldschule war. Die zu zweit werden ausgewildert und dann automatisch in der Nähe von einem erfahrenen Tier. Das ist ein ähnliches Prinzip wie vorher in der Urwaldschule, sodass es einfach im Idealfall auch da wieder einen Lehrer gibt oder Anschluss gibt, wo die Tiere sich weiterhin was abschauen können.
Jetzt schaut ihr ja schon auf ein paar Jahre eurer Arbeit zurück. Kannst du denn sagen, wie viele Zöglinge euch bisher verlassen haben?
Also wir hatten gerade im März das 200. Tier, das wir ausgewildert haben. Und ja, also wir wissen eben auch, dass mindestens 18 Tieren gekommen ist, die Nachwuchs haben, die in der Nähe der Station Nachwuchs haben, den wir jetzt direkt nachweisen konnten. Wahrscheinlich ist die Zahl natürlich viel größer, weil nicht alle Orang-Utans in der Nähe der Station geblieben sind.
Und wenn man jetzt vielleicht kurz denkt, naja, 200 Tiere, ich glaube, wenn man es jetzt in Relation setzt zu der Anzahl der Tiere, die es überhaupt noch gibt, wird einem noch mal mehr bewusst, dass das ganz schön viel ist. Denn jetzt gerade vom Sumatra-Orang-Utan, ich nehme an, du hast die aktuellsten Zahlen. Was schätzt man denn, wie viele Tiere es überhaupt noch gibt?
Also die letzten Schätzungen waren um die 10.000 herum. Die Zahl an sich ist vom Naturschutz her noch fast beruhigend. Ja, mittlerweile sind wir sehr bescheiden geworden. Vom Tiger gibt es nur noch 300 Tiere. Da sieht man mit dem Orang-Utan fast gut aus. Aber nach IUCN-Kriterien ist das die höchste Gefährdungsstufe bei etwa 10.000 Tieren, weil sie eben auch nur auf einem kleinen, begrenzten geografischen Raum vorkommen.
Jetzt habe ich dich noch gar nicht gefragt. Du bist seit über 20 Jahren dort, also bist natürlich auch immer mal wieder in Deutschland, aber dort. Was hat dich denn eigentlich dahin gebracht oder woher kommt die besondere Faszination für die Orang-Utans?
Am Ende habe ich die Orang-Utans dahin gebracht, weil ich schon, bevor ich das professionell gemacht habe, mich für Orang-Utans und Ausbildung interessiert habe. Schon als Student und schon als Kind waren Orang-Utans meine Lieblingstiere. Von daher war das für mich die 6 im Lotto, dass ich die meiste Zeit meines Lebens dann eben mit dem Schutz von Orang-Utans verbringen konnte.
Wahrscheinlich müssen wir den Podcast um 2 Stunden verlängern, wenn ich folgende Frage stelle. Ich tue es trotzdem. Was fasziniert dich denn an den Orang-Utans so, dass du sagst, das sind und waren schon immer meine Lieblingstiere?
Die Tatsache, dass sie hohe kognitive Fähigkeiten haben, wie so viele Menschenaffen, aber eben nicht laut johlend in einer großen Gruppe umherrennen, sondern ihr Können und ihren Verstand dazu nutzen, dass sie in einem so schwierigen Lebensraum wie in einem Regenwald überleben und leben können. Und dann ja, eben auch die Tatsache, dass ich komme aus Norddeutschland, von daher bin ich da vielleicht etwas artverwandt mit denen. Ich kann ganz gut mit mir alleine zurechtkommen. Das ist bei den Orangs eben auch der Fall, die nicht wie die anderen Menschenaffen in einer großen Gruppe leben und ständig Entertainment brauchen, sondern die sich am Wald erfreuen können, wenn ich das mal so übertrieben sage, und in dem Wald zurechtkommen und überleben können. Das hat mich von Anfang an fasziniert.
Ja, wir haben im ersten Teil mit Markus Klostermeier gesprochen, der gesagt hat, die haben so eine Sturheit, die einen irgendwie fasziniert. Manchmal ist es der Dickkopf, aber manchmal ist es Sturheit auch im Sinn von ganz lang an einer Sache dranbleiben, mit einer unglaublichen Geduld und Ausdauer an den kleinsten Sachen rumwerkeln, bis man es geschafft hat.
Ja, wir hatten ein Männchen, Vingayo, der hat mit den Fingernägeln die Rohre der Käfiganlage getestet. Dann geht es immer kläng, 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 kling. Wenn das Geräusch anders war, da hatte ich schon gewusst, der ist rostig. Und dann ging das Arbeiten los, bis er den Stab abgebrochen hat und so dann die Öffnung im Käfig erweitert.
Ich darf übrigens nicht vergessen, dich von Tierpfleger Markus Klostermeier herzlich zu grüßen. Der kennt dich, man kennt dich in Hellerbrunn. Vielleicht kannst du uns ja auch noch ein bisschen was davon erzählen, wie Hellerbrunn mit dir und eurem Projekt zusammenarbeitet.
Also ich habe, bevor ich hier in Sumatra angefangen habe, also vor über 20 Jahren, unter anderem in Hellerbrunn hospitiert, einfach um zu lernen, wie geht man denn dann mit Orang-Utans in der Haltung um? Ja, ich habe mir damals eingebildet, einiges zu wissen, was man über wilde Tiere wissen muss und über den Naturschutz, aber dann dieses reine pflegerische Know-how habe ich natürlich überhaupt nicht gehabt. Deswegen bin ich in mehreren Zoos hospitieren gewesen, um zu gucken, was machen die denn da. Und ja, bis jetzt gibt es nach wie vor aus Hellerbrunn Spenden, die unser Programm helfen.
Wir haben im Podcast immer wieder das Thema, dass wir oft drüber sprechen, Tierparks heute, moderne, wissenschaftlich geführte Tierparks und Zoos sind ja nicht nur dafür da, dass man dort den Tag verbringen kann und sich Tiere anschauen kann, ist natürlich ein ganz, ganz großer Teil, sondern Artenschutz gehört eben auch dazu. Was kann denn ein Tierpark, ich sage jetzt mal für dich gefühlt, am anderen Ende der Welt, kann ein Tierpark überhaupt dazu beitragen, zu deiner Arbeit oder zum Schutz von Tieren?
Auftrag und Sinn und Zweck des Zoos sehe ich darin, dass er A, natürlich einen großen Lehrauftrag hat. Es ist einfach komplett was anderes, sich irgendwelche Animal Planet Filme anzugucken. Ja, aber dann natürlich Kinder an Naturschutz oder die Begeisterung für Tiere zu wecken. Ja, das ist ja für Großstadtkinder besonders nicht selbstverständlich, dass man große Tiere, wilde Tiere sieht und dass Tierpfleger dann anstelle von Fütterungen, was man früher gemacht hat, einfach zu festen Zeiten mit den Besuchern reden und ihre Erfahrungen weitergeben und dann eben auch Naturschutznachrichten vermitteln kann. Wobei da, zumindest bei dem Stammpersonal, den Stammbesuchern im Zoo, das Wissen über Gefährdung und über die Biologie von Tieren enorm groß ist. Und das sind, oft sind die Besucher da wandelnde Lexika, das ist schon erstaunlich. Aber als Botschafter, als Mittler für Naturschutz und dann ja Brückenschlag dahin natürlich ganz konkret, entweder beim Eintrittsgeld schon einen Obolus für Naturschutz abzuzwacken. Das ist natürlich das Tor oder den Zugang zu Spenden hat ein Zoo natürlich, wenn das gut gemacht wird.
Peter, vielen, vielen Dank, dass du uns von deinem Projekt erzählt hast. Was steht denn für dich jetzt als nächstes an? In welcher Saison sozusagen befindet ihr euch gerade? Ist jetzt kurz vor Schulabschluss, Zwischenzeugnis oder?
Nee, bei uns ist jetzt Trockenzeit. Das ist die schlechteste Phase, weil Trockenzeit ist nicht Fruchtsaison. Wir fürchten, dass uns ein El Niño-Jahr bevorsteht. Die ersten Helikopter fliegen seit 3 Tagen. Also wir haben wieder Waldbrände hier. Das ist natürlich bitter, weil das heißt, dass noch mehr Lebensraum verschwindet. Da sind wir wahrscheinlich mehr mit Brandbekämpfung beschäftigt als mit dem Füttern von Orang-Utans.
Also ich glaube, wir und alle Mir ist ein Tier-Hörer und Hörerinnen drücken dir die Daumen, wünschen dir eigentlich, dass die Schule irgendwann nicht mehr notwendig ist. Es klingt aber nicht so, als würde das bald passieren. Deshalb wünschen wir dir vielleicht einfach, dass ihr möglichst viele Tiere auswildern könnt und die dann vielleicht sogar noch für Nachwuchs sorgen. Alles, alles Gute dir und der Schule.
Ja, herzliche Grüße nach Hellerbrunn.
Ja, das war's mit Mir ist ein Tier. Heute hat sich alles um die Orang-Utans gedreht. Wir haben die Münchner Gruppe City, Rhonda, Isali, Jolie, Jahe, Quinn und Quentin ein bisschen besser kennengelernt und haben gerade eben noch mit Peter Pratje auf Sumatra gesprochen, der dort seit über 20 Jahren arbeitet und Orang-Utans in seiner Schule wieder fit für die Wildnis macht, um sie dann eben auszuwildern. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, schaut doch mal auf die Homepage von Hellerbrunn, hellerbrunn.de. Dort findet ihr auch Möglichkeiten für das Schutzprojekt zu spenden. Und wenn ihr eh gerade schon online seid, schaut doch mal in unser Podcast-Archiv. Mehr zum Menschenaffen zum Beispiel in Folge 50. Da haben wir über die Schimpansen-Familienbande in Hellerbrunn berichtet und welche Eigenschaften man sich von denen eigentlich ganz gut abschauen könnte. Macht's gut, viele neue Erkenntnisse wünsche ich euch beim Hören. Ich bin Tina Gentner und sag ciao und bis bald im Tierpark Hellerbrunn.
Mir san Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.